Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Herzlich willkommen hier und heute in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung. Und ich freue mich sehr, total mega, dass ich heute Reinhold Horst-Hermann-Navrotz bei mir zu Besuch habe. Hallo Reinhold,
hallo Eva.
Schön, dich da zu haben.
Ja, freue mich auch.
IT, ich fange mal mit deinem offiziellen ersten Beruf an, ja, ja. IT-Berater, mhm. IT-Socializer.
Ja.
Bist aber inzwischen auch vielen schon auf LinkedIn als IT-Influencer bekannt.
Das böse Wort, ne?
Das böse, da war doch was. Ne?
So. Content Creator, sag ich eigentlich.
Content Creator
klingt einfach ein bisschen.
Ich möchte ganz viel mit dir heute besprechen. Ich freue mich, dass du in unserem Podcast bist. Natürlich möchte ich auch über Humor und über Humor in stürmischen Zeiten mit dir sprechen. Mhm. Aber wir fangen mal an mit deinem D-Slam. Du
ja.
hast ein, wann bist du gestartet? Du hast ein Veranstaltungsformat, mhm. was gerade gut durch die Decke geht. Mhm. Das hast du in Leipzig angefangen mhm. und tourst gerade durch die Städte. Wann hast du losgelegt? Was passiert da?
Das begann, die erste Idee war 2022, fing das an, als ich viele IT-Veranstaltungen besucht habe und ich ja immer gerne mit den Menschen ins Gespräch komme und dann auch die unangenehmen Fragen stellen und sage, hey, komm, das war eigentlich auch ein bisschen blöd oder so oder wie fandst du das denn? Oder manchmal auch ganz ehrlich so, ja, langweilige Veranstaltung, aber schön, dass wir jetzt hier stehen. Freigetränke haben ist ja auch mal nett, ne? Und dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie wäre eigentlich so ein IT-Event, wenn es richtig cool wäre. Und haben uns so die Gedanken gemacht, wie könnte das dann aussehen und kamen viele Ideen. Und dann war wieder mal so dieses, ja, haben wir das jetzt einfach nur mal wieder ausgesprochen und gesagt, ja, das wäre toll, wenn es so wäre, aber kann man halt nicht ändern. Also ich hätte fast gesagt, dieses typisch Deutsche dann zu sagen, da ist halt so, wie es ist. Ne? Oder sagen wir jetzt, komm, wir machen es jetzt mal anders, wir versuchen es mal. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen es jetzt anders und haben einfach dann das erste IT-Event so gemacht, wie wir selbst Bock drauf hätten. Wir gesagt haben, okay, ein Speaker auf der Bühne hat halt keine Stunde Zeit, weil mhm. auch
kurze,
auf einer...
Ihr habt sehr kurze Slots, ne?
Zehn Minuten bei uns jeder, genau. Mhm. Weil wir denken, auch was auf einer Bühne passiert, ist ja eigentlich Content, mhm. also im Großen und Ganzen. Und wenn du guckst, wie heute Content konsumiert wird, dann ist das schnell. Dann ist das über Shortform, ne? Dann ist das TikTok, dann sind das Instagram Reels. Und da bist du einfach so, wenn es dir nicht gefällt, dann swipest du weg. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf so einer Veranstaltung und du merkst einfach bei einem Stundenvortrag, ne, der nach 10 Minuten, oh, das driftet jetzt in so ein Werbeding ab. Weißt du, er spricht jetzt eigentlich nur über sein Produkt. Aber du hast noch über eine Dreiviertelstunde Zeit. Was machst du? Du holst dein Handy raus, ja, genau. Du beschäftigst dich mit anderen Dingen, du gehst weg.
Das ist übrigens auch was ich in Führungskräfteformaten super ja. gerne mache, dass ich auch sage, der C-Level hat nur eine Viertelstunde, weil deren Erfahrung ganz oft ist, dass dann irgendwie Leute am Rechner sitzen, aus dem Fenster gucken.
Richtig.
Also ich glaube, dass Menschen auch eine Stunde Vortrag, wenn er gut gemacht ist, gut folgen können, aber ich glaube auch
da
die
muss
Viertelstunde...
Sehr gut gemacht sein. Ja. Er muss sehr ja. gut gemacht sein, damit sie eine Stunde folgen können. Aber so 10 Minuten haben wir einfach festgestellt und uns auch gedacht, also am Anfang hatten wir ja keine Erfahrungswerte, haben gesagt, das könnte vom Commitment gut funktionieren, dass man sagt, so selbst wenn es nicht hundertprozentig meins ist, ich bleibe jetzt mal dran, weil ist ja auch gleich vorbei.
Jetzt sagt ja die Branche oder auch die Messen sagen, ja. Die Leute kommen nicht mehr zu Veranstaltungen. Ja. Ne? Viele Kollegen auch in meiner ja. Branche meckern über zu wenig Veranstaltungen. Jetzt funktioniert deine super gut. Was ist so auch noch, du hast gesagt, auf der OMR, was ja so die größte Messe für IT, Social Media. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie da, aber es ist eine große, bekannte Messe. Ja. Du hast gesagt, du hast dir da viele Sachen abgeguckt, ja. aber du hast dir auch Sachen sozusagen anders gemacht.
Ja.
Was machst du anders?
Was mache ich anders? Ich habe halt festgestellt, dass, komisch, wenn man das sagt heutzutage, aber Kommerz hat seine Grenzen. Kommerz hat seine Grenzen und ich bin jemand, der, für mich wird Werbung irgendwann unangenehm. Das mag ich mir dann nicht mehr anhören, das mag ich mir nicht angucken. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Werbung, die Unterhaltung,
überschattet,
dann denke ich mir immer, nee, das kann es nicht sein. Und man muss nicht alles zu Geld machen, denke ich mir. Wenn man das langfristig machen will und wenn man langfristig Menschen begeistern will, dann muss es was anderes geben als nur Werbung. Und da habe ich halt auf der OMR gesehen, wahnsinnig viel Werbung. Und da kommt halt auch mein IT-Background dann wieder dazu. Daten, da werden unfassbar viel Daten gesammelt, weggegeben, ohne dran zu denken. Das sind so viele Sachen, nee, das gefällt mir nicht. ich kann das nicht machen. Also wir sammeln zum Beispiel von unseren Teilnehmenden überhaupt gar keine Daten, sondern nur die, die wir brauchen, um eine Rechnung ausstellen zu können. Fertig. Dann werde ich auch gefragt manchmal so, hey, und was habt ihr für eine Zielgruppe und was ist das für ein Level? Sag ich, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, ist nichts, was ich, also mit dem IT-Security-Bewusstsein, was ich sammeln und euch verkaufen würde, nein. Und das habe ich auf der OMR gelernt, dass das nicht mein Ding ist. Und dass ich das...
Auf deiner Website, auf deiner IT, also auf deiner D-Slam-Seite steht auch ganz groß, IT ist nicht lustig für ITler und für normale Menschen. Ja. Ich zähle mich zu den normalen Menschen. Super. Ja, ich habe auch so meine IT-Cyber-Security-Erfahrung ist quasi auch eine doppelte Authentifizierung, wenn ich mich beim Banking einlogge. Ja. Und was ich auch charmant finde in diesem Format ist, du bringst ITler auf die Bühne, die gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel Bühnenerfahrung haben. Ja. Also sind alle auch immer ein bisschen aufgeregt. Und du, wie kriegst du die Experten on stage, wenn sie eigentlich gar nicht so viele Vorträge halten? Machst du zum Support, zur Unterstützung, gibt es ein bisschen Bühnentraining mit dir vorher? Oder was ist so deine Vorbereitung für deine Expertinnen und Experten?
Also tatsächlich manchmal sage ich, ich habe unglaublich Glück, welche Menschen ich da auf die Bühne hole. Da haben mir dann andere Leute gesagt, nee, du hast kein Glück, das hat nichts mit Glück zu tun. Sondern wenn man denkt, es ist Glück, dann ist auch immer ein bisschen Expertise mit drin. Also so,
du schaffst eine gute Umgebung.
Ja, genau, ich schaffe eine gute Umgebung. Und ich habe mir halt gedacht, du hast es vorhin kurz angesprochen mit den Führungskräften, ne, die auf einer Bühne stehen oder nicht. Du hast ganz oft den Impuls, dass wenn du sagst, hey, ich habe da eine Bühne, wollt ihr da irgendwas machen, dann sagen die, wir schicken unseren C-Level und der erzählt dann da irgendwas. So, und jetzt kann es sein, dass der CEO der Firma der beste Redner ist, der Leute packen kann. Aber es muss nicht der Fall sein. Und ich habe mir immer gleich gedacht, lass uns doch die Leute auf die Bühne holen, die wirklich mitreißen. Und es kann zum Beispiel sein, der oder diejenige, wo in der Kaffeepause am Kaffeeautomaten, weißt du, wo man noch mal ein bisschen länger stehen bleibt, weil die coole Geschichten erzählen. Die sind in den Projekten drin und die erzählen Anekdoten und die erzählen auch wirklich Real Talk, wie man ja so schön sagt. Ne? Da ist nichts beschönigt und sagen, hey, warum erzählt das keiner? Also, aber die erzählen es da und man bleibt da stehen. Da denke ich so, die Leute, die müssen auf eine Bühne, weil...
Also guckst du ein bisschen nach den guten Erzählern in der
Kaffee-Küche. Ja, tatsächlich. Ich sage auch immer, schick denjenigen, der die besten Geschichten erzählt. Mhm. So diese Leute, wo man, als wir noch alle in der Kantine noch gesessen haben, wo du vergisst zu essen, weil der so lustig ist und die ganze Zeit da erzählt. Die Leute, sag ich, die müssen auf die Bühne, weil die transportieren, dass IT greifbar ist. Mhm. Und da, die habe ich mir rausgesucht aus LinkedIn, dass ich mir halt gucke, so hey, wer könnte da passen? Menschen, die ich auf anderen Veranstaltungen getroffen habe, so meistens dann auf der Aftershow-Party, wenn man ins Gespräch kommt und sagt, hey, hier könnte das Mindset passen, du könntest was für die Bühne sein. Ich habe die Leute dann auch vor mir stehen, ich sehe dann ja gleich, wie sie wirken. Und viele Leute, also wenn du fragst so, kannst du das auf der Bühne, dann denken die erstmal, nee, kann ich nicht. Und das ist auch ein Problem, weil Leute immer denken, auf der Bühne, da muss ich professionell sein, da muss ich performen. Ich glaube, auf der Bühne musst du vor allem was darstellen. Also du musst, was du nicht antrainieren kannst, ist Bühnenpräsenz. Bühnenpräsenz, also ein bisschen Bühnenpräsenz, das kannst du nicht machen. Du darfst dich sogar ein kleines bisschen unwohl fühlen. Wenn du schaffst, das zu transportieren, die Leute dich trotzdem aufnehmen, ist das toll. Aber deine Geschichte muss überzeugen. Deine Geschichte muss einfach überzeugen.
Ich finde, bei manchen merkt man auch, dass sie aufgeregt sind. Ich finde das super, super sympathisch auch. Und trotzdem... Ich finde, man muss was zu sagen haben, ne? Dieses, ich mag euch, ich mag die Bühne. Ich finde, ein Teil kann man schon trainieren, aber es muss natürlich auch inhaltlich jemand was zu sagen haben.
Ja. Ich glaube, dass der größte Trick darum war, was funktioniert, wo ich dann überlegt habe, was ist es denn wirklich, dass man, wenn man diese Leute, die so aus, wo die Geschichten so rausspudeln, wenn man sagt, okay, stell dir mal vor, du hättest jetzt zu den Themen IT, Digitalisierung, Cybersecurity, eine Bühne und könntest mal das erzählen, wo du sagst, Alter, warum weiß das keiner? Ne? Warum spricht da keiner drüber? Das müsste doch jeder wissen. Warum macht ihr das nicht so? Es wäre so viel besser, wenn alle Leute es wüssten. Sag ich so, dieses Thema, wenn du dafür eine Bühne hättest, welches Thema wäre das? Dann kommen die mit irgendwas, was ganz tief aus den Menschen kommt, was sie mitteilen wollen. Dann sag ich, genau. Und dann gebe ich dir diese Bühne. Und dann hast du etwas, wo die aus tiefster Motivation sagen, ich möchte das den Leuten erzählen. Die sind dann auch richtig drinne. Die sind zwar aufgeregt, aber die sind auch freudig aufgeregt, weil sie jetzt eine Möglichkeit haben, ihre Message endlich mal rauszubringen. Ich glaube, das macht auch ein bisschen den Charme aus. Aber auch immer die Mischung aus Leuten, die schon Bühnenerfahrung haben, also die sich damit auskennen, für die das Format noch einfach neu ist. Die sagen, hey, normalerweise quatsche ich 30 Minuten mit dickem PowerPoint hinten dran.
Ja, normalerweise ist ja tatsächlich der Klassiker, die Mediziner treffen sich, die ITler treffen sich. Ich habe in Hamburg mal bei einer Wirtschaftsinformatiker-Tagung mit 1000 Wirtschaftsinformatikern gesprochen, wo ich sage, was ich so charmant finde an deinem Format, und ich glaube, es ist das Einzige, ich habe es ja bisher noch nicht live zu dir geschafft, nehme ich mir seit 3 Jahren vor, aber ich glaube, es ist auch das einzige YouTube-Format, was ich mir zu Cybersecurity, wo ich mir die Vorträge angucke, weil sie einfach alle verständlich sind für mich als Nicht-ITlerin, als normaler Mensch, der damit aber natürlich täglich zu tun hat. Und weil sich wirklich auch alle Mühe geben, die Fachexpertise, die sie ja natürlich nun mal haben, in verständlichere Sprache zu übersetzen. Also es sind immer 10 Minuten, die ich auch verstehen muss. Und damit hast du Leute, die das thematisch betrifft, die in dem Bereich arbeiten, und natürlich auch Leute, die erstmal wie ich nur Konsumenten sind und spannend für ihren Arbeitsalltag
finden, quasi.
Wir haben uns kennengelernt, du hast mir geschrieben, sagst, Eva, wir müssen uns jetzt mal kennenlernen. Ich höre gerade wie heißt es, Hörbuch zu unserem Humormanifest.
Ja.
Natürlich muss ich jetzt ein stundenlanges Loblied auf mein Humormanifest anheben, aber wenn wir da dann durch sind, ist so meine Frage, was war konkret für dich dabei als jemand, der auch extrovertiert ist, der auch humorvoll ist, und trotzdem war dein Ziel, den Humor gerade noch ein bisschen mehr on stage zu bekommen.
Ja.
Was ist so ein Ding, was du vielleicht vorher intuitiv machst, was du jetzt noch bewusster mit auf deine Bühne nimmst?
Ich habe mich grundsätzlich mit dem Thema, also als ich festgestellt habe, erst war es ja nur so, hey, wir machen so ein etwas anderes IT-Format. Dann haben wir halt Glück gehabt, dass wir mit dem Steffen Lüning haben wir jemanden, der macht Datenschutz-Comedy. Das ist einfach ein Geschenk des Himmels, kann man das nicht sagen.
Datenschutz wird jetzt nicht so richtig mit Humor.
Also eigentlich schon, wenn ich drüber nachdenke, ist das eigentlich schon lustig. Wenn ich mir das angucke, sehe, wie soll ich das denn umsetzen? Ich war so, hallo. Oder du guckst jetzt an und denkst dir so, nee, das macht mein Anbieter sicher nicht. Also es ist schon lustig.
Viel Skurriles und viel, was nicht zusammenpasst.
Genau, und der ist eben halt Datenschützer und Stand-Up-Comedian. Das hat dazu geführt, dass ich mir mal gedacht habe, ja, das geht, ne? Das funktioniert, das kommt zusammen. Ich habe aber immer gedacht, dass ich schon ein Typ bin, der ganz gut erzählen kann und dass Leute auch mal lachen auf einer Party, wenn ich irgendwas erzähle, dass ich aber nicht gut genug bin. Also ich bin halt kein wahnsinnig lustiger Typ. Also nicht so lustig, dass ich damit auf eine Bühne kommen könnte. Und über das, was ich dann halt herausgefunden habe, als ich mich mit Comedy beschäftigt habe, als ich halt dein Hörbuch gehört habe, als ich aber auch viel hier in der neu aufblühenden Leipziger Comedy-Szene viel auf Open Mics unterwegs bin und mir da ganz viel angucke und viel auch versuche, mit Comedians ins Gespräch zu kommen, stelle ich einfach fest, es ist Handwerk. Es ist Handwerk und die Lacher sind nicht zufällig. Also wenn du einen Lacher hast auf der Bühne und dir denkst, oh cool, dass die Leute gelacht haben, das war jetzt Zufall, bin ich mittlerweile so weit, dass ich mir das dann angucke im Nachhinein, das analysiere und sage, aber guck mal, hast auch ein feines Setup aufgebaut und deine Punchline war eigentlich auch gut. Mhm. Ne? Und da habe ich halt festgestellt, das ist Technik. Das ist Technik, und das hat mir dann den Mut gegeben zu sagen, cool, dann kann ich das wahrscheinlich erlernen. Und da ist mir dann auch dieser Gedanke aus dem Kopf gewischt worden, dass man sich auf eine Bühne stellt und dann von Natur aus lustig und gut ist. Sondern das habe ich halt gesehen, als ich dann verschiedene Comedians gesehen habe, die in Open Mic Sessions, vor allem die nicht wissen, was es ist, sind halt so Testveranstaltungen, wo die einfach hingehen und Material testen.
Genau.
Und festgestellt habe, dass die dann auch einfach mal Dinger bringen und dann in der Publikumsreaktion merken, okay, der kommt nicht an, der ist blöd. Da haben die ja manchmal sogar ein Büchlein dabei und ne, so, okay, gut, der ist weg. Und allein das ist ja auch schon wieder lustig.
Und das finde ich auch sehr charmant, weil du machst es auch immer mal auf LinkedIn, dass du sagst, okay, ich probiere jetzt mal was. Heute habe ich Humor mit auf die Bühne genommen. Ich teste jetzt mal was aus. Wie findet ihr das? Also so eine ganz offene Experimentier- und Laboratmosphäre, zu der ich in Seminaren auch oft einlade und sage, dass manches kommt intuitiv aus dir raus, manches kann man bauen, eine Geschichte kannst du vorbereiten. Manchmal lohnt es sich auch, sie kürzer zu erzählen und schneller zur Pointe zu kommen und so weiter und so fort.
Ja. Ja, das hat sich dahin entwickelt und sagst, gibt's da jetzt also ich gebe meine Erfahrung, die ich mache, natürlich an die Slammerinnen und Slammer weiter und ist auch einige Workshops zu dem Thema besucht hier in Leipzig. Und das Wissen, das gebe ich natürlich direkt an die weiter. Also mittlerweile kommt es auch so, dass die dann mal fragen, so hey, können wir nochmal drüber sprechen? Und es bringt schon was, wenn man über einen eigentlich fertigen Beitrag nochmal gemeinsam drüber guckt und sagt, pass mal auf hier, was du gerade sagst, zu viele Wörter, World Economy.
Das ist aber einen kurzen Pitch, wenn man bei dir auf die Dieselbühne geht, muss man kurz, also sagen, bereitest du
Ja, also wir sind, das baut sich noch so auf. Am Anfang kam das nur aus Leuten, die ich auf die Bühne geholt habe, weil ich die da haben wollte. Jetzt kommen immer mehr Menschen auf mich zu und sagen, ich würde auch gerne dabei sein. Mhm. Wir haben auch gerade den Gedanken, dass wir selber so ein Open Mic veranstalten, wo wir mal jedem die Chance geben, mal auszutesten. Weil es ist sehr, sehr schwierig, die richtigen Leute da auf die Bühne zu kriegen, wenn man sie sich nicht selber ausgesucht hat. Mhm.
Ich komme mit in die Jury.
Gerne, total gerne.
Was mir ganz konsequent aufgefallen ist, also vielleicht haben Sie es mitgebracht, vielleicht hast du es auch nochmal als Impuls gegeben, die Janine Morina hat als sehr junge Frau in der IT, aber sie spricht über was Technisches bei euch auf dem D-Slam, hat sogar mit einem Lied angefangen, war super aufgeregt, hat mit einem Lied angefangen, fand ich schön, und sagt dann, so ihr Anfang in die IT war wie als Trainerin ohne Pokémon, und dann benutzt sie dieses Pokémon-Bild quasi über ihre 10 Minuten Vortrag, um Log4j und Log4Shell, also um Sicherheitslücken in der Java-Bibliothek zu erklären, und sagt, IT-Großkonzernen, wenn die ein IT-Problem haben, das ist halt kein Pikachu, sondern es ist ein Relaxu, also es ist so ein großes 2-Meter-Pokémon, das halt nicht schnell ist. Also ich fand das total
sehr, sehr gut.
Und der, wo habe ich es stehen, der Markus T. Hoffmann, der Mark T. Hoffmann stand auf der Bühne mit einem Messer. Also das ist zum Beispiel ja was ich so handwerklich, das ist für mich noch vor der Punchline, vor dem Gag, ich bin ganz lustig und kriege einen Lacher, aber es ist oft so ein Moment, wo man Aufmerksamkeit total schnell catcht. Wenn ich mit einem Messer auf der Bühne stehe und sage, KI ist wie ein Messer, das mache ich zum Beispiel auch mit dem Humor, sage, Humor ist wie ein großes, scharfes Fleischmesser. Mhm. Ne, damit kann ich was schneiden, aber ich kann natürlich auch jemanden erstechen. Jetzt läuft nicht jeder von euch rum und ersticht Leute. Ja? Also nicht jeder macht mit Humor was kaputt, sondern die meisten Leute nutzen es auch wie ein Messer. Mhm. Ne? Und trotzdem muss man sich mal über so beides, also das... Das so, ist das was, wo von dir nochmal der Impuls kommt, benutzt ein Bild, benutzt einen Vergleich, oder ist das was, was die Speaker auch intuitiv im Moment alle erstmal noch mitbringen?
Also wir stellen sie vor die Herausforderung, dass viele dieser Speaker, die auch den Business-Kontext kennen, die sind das normalerweise gewohnt, dass die irgendwo einen Bildschirm haben.
Das wäre nämlich auch noch, man darf bei dir keine no Presentation.
Keine Präsentation, genau, überhaupt gar nicht.
Der Marc hat da auch ein Bild aus, ne? Der hat ein KI-Bild ausgedruckt und es ins Publikum gezeigt.
Und
das ist geil, ist sehr analog in dieser digitalen Welt.
Genau, und da passieren unglaubliche Dinge, dass zum Beispiel auf der Bühne hat auch die Natascha in Leipzig, die hat halt auch Ausdrucke gehabt, wo sie dann Graphen gezeigt hat, die sie dann hochgehalten hat. Das gibt auch mal nochmal die Dynamik, du läufst nach hinten, weißt du, nimmst dieses große Ding und hältst dieses Riesenteil da hin und sagst so, hier, guckt mal, das hat was ganz anderes, ne? So. Und jetzt in Köln war das die Sarah Flux zum Beispiel, die hat so Schilder gebaut. Mhm. Die hat so Schilder gehabt, mit, ne, so Umhängeschilder, und hat sich dann Leute auf die Bühne geholt und hat denen dann Schilder umgehängt und hat denen Funktionen zugewiesen. Du bist die Datenbank, du bist der Server, du bist das Transferprotokoll, und hat dann Menschen verkettet und geschoben. Mhm. Und wenn du denen das wegnimmst, das PowerPoint, dann visualisieren die anders. Dann stellen die fest, ich muss irgendwie visualisieren. Und wir haben Leute gehabt, die haben Obst mit auf der Bühne gehabt, um Äpfel mit Birnen zu, ne, und zu erklären, warum halt der Apfel so aussieht, wie er aussieht, um damit jetzt zum Beispiel einen KI-Bias zu erklären. Also nehmen den Leuten das eine weg, das ist ja das Tolle an Menschen. Und wenn sie dann wirklich sagen, okay, brauche ich nicht, also braucht mein Vortrag nicht, ich kann das komplett in Worten machen, ich brauche keine Visualisierung, dann ist das fein und dann liefern die ab. Wenn die aber feststellen, ich brauche eine Form von Visualisierung, dann schaffen sie eine und dann ist die meistens kreativ und ja, ein Eyecatcher.
Also ich bin ein totaler Fan von Zeitreduzierung, wie gesagt, auch in Führungskräfte-Workshops über 2 Tage, wo viel gesprochen wird, wo ich sage, es darf keiner mehr als länger als 10, 15 Minuten sprechen. Ja. Dann müssen wir es über 3 happen oder auf 3, oder dass ich sage, auch in so einem 2-Tages-Workshop mit 20 Personen, dass mir, ich teile die Gruppe in 3 Teams und die müssen mir quasi einen Abschnitt des Trainings zusammenfassen. Mhm. Und ich sage, die Technik, die die erste Gruppe verwendet hat, darf die zweite und die dritte Gruppe nicht mehr verwenden. Ne? Oh, also so die spannend. Präsentation am Flipchart, das ist dann raus.
Okay.
Und dann muss die zweite Gruppe irgendwas anderes machen. Die können dann ein Kreisspiel machen, die können eine Oper vorführen, die können ein Rollenspiel machen. Und das ist schön, weil sozusagen, ohne dass die Gruppe das merkt, wird sie wahnsinnig kreativ. Obwohl am Anfang alle gesagt hätten, naja, mehr als am Flüchtstart präsentieren, was soll man sonst noch machen als Methode? Mhm. Und dann entsteht über zwei Tage aber so eine kreative, also Verbote erzeugen Kreativität, total, auch im Humortraining. Ja. Bin ich ein großer Fan davon, mal was auszuschließen, mhm, um was zu erzeugen. Du hattest mit dem Markus Herrlin und dem Michael Beaupré, das war super sympathisch, die kamen on stage und einer sagte, ich bin der Cybersecurity-Experte und der andere sagt, ich habe keine Ahnung von Cybersecurity. Ja. Wie bringst du das zusammen? Also hatten die sich zu zweit als Vortrag angeboten oder hast du gesagt, es macht total Sinn, dass ihr ein bisschen Übersetzung auf die Bühne bringt? Also der eine sprach ja auch noch Englisch und genau, der andere Deutsch und ja, dann hat er ihn ein bisschen übersetzt, ja, aber hat eben auch nochmal die Cybersecurity für Nicht-IT-Experten übersetzt
quasi. Genau, also grundsätzlich war es erst so, dass ich mir dachte, ich hätte den Michael total gerne auf der Bühne, weil der eben halt mit sehr, sehr krasser Cybersecurity-Erfahrung unterwegs ist, weil das eine krasse Persönlichkeit ist, der einfach schon viel gemacht hat, dachte ich, das ist cool. Aber dann so, ja gut, der kann halt kein Deutsch, ne? So, und wir haben gesagt, okay, machen wir die Slam in Englisch, machen wir vielleicht irgendwann, aber nicht da, ne? So, weil nicht. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir es denn? Und dann kam einfach so die Idee von denen, dass sie gesagt haben, ja, hey, stellen wir noch einen anderen, die sind halt Buddies, die kennen sich, ne? Stellen wir den mit drauf und machen es dann so halb in Deutsch und halb in Englisch. Meinst du, das funktioniert? Ich so, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber keine Ahnung.
Aber keine Ahnung. Ach komm, macht mal. Und das, das ist ja richtig durch die Bühne gegangen, also durch die Decke gegangen, weil die genau diesen Beitrag dann ja auch noch, der hat es ja irgendwie bis auf so eine Messe nach Dubai geschafft, mhm, und die sind wirklich rumgerannt damit mit und hatten dann auch so eine krasse Botschaft, diese Challenge Your Assumptions, mhm, was der Michael da gesagt hat, und das ist einmal rundum gegangen und das ist krass, also tolle Dynamik, die das entwickelt hat, aber die wieder genau dann passiert, wenn du den Leuten Freiraum gibst im Rahmen dessen. So.
Was verbietest und
fremd. Genau, was verbietest und auf der anderen Seite, genau, das darfst du nicht machen. Alles andere darfst du aber eigentlich machen. Ne? So, auch wenn Leute sagen so, ja, aber hey, ja, keine Werbung. Ne? Ja, aber ich kann ja nicht verbieten, da in einem T-Shirt zu stehen, also ne, in deinem Firmen-Shirt, wenn du das willst. Das kann ich nicht machen. Oder den Regenschirm mitzubringen. Das ist ja deine Sache, wie du es präsentierst. Mhm. Ne? So, du musst die Leute dazu animieren, kreativ zu werden. Dann werden sie kreativ.
Das klappt. Jetzt kriegst du auch coole Leute. Der Mark Hoffmann hat jetzt mit seinen eigenen Videos auf seinem eigenen Kanal 250.000 Views. Bei dir kriegt er auch 10.000, was ich auch schon toll finde für euren YouTube-Kanal. Zahlst du jetzt spektakulär große Honorare oder wie kriegst du auch die bekannteren Nasen gut zu dir auf die Bühne?
Nee, ist tatsächlich, es gibt ja verschiedene Formate. Es gibt entweder welche, wo du Geld bezahlen musst, um auf die Bühne zu kommen. Es gibt welche, die bezahlen viel Geld, um auf die Bühne zu bekommen. Und es gibt dann eben halt den D-Slam, wo wir sagen, wo die Leute glücklicherweise sagen, das Format ist so cool, das ist so anders, da will ich mitmachen, da habe ich Bock drauf. Das ist halt dieses schaffe irgendwas, wo man mit dabei sein will.
Genau. Aber auch. Und ich finde, das schaffst du, ja? Schaffst, das sind, was habt ihr, 100, 200, 400, also sozusagen, ihr habt im Kupfersaal in Leipzig durchgeführt, im Gloria in Köln seid ihr jetzt gewesen, geht jetzt nach Hamburg und nach Berlin.
Ja.
Du sagst auch, ich will gar nicht, München, Entschuldigung, willst auch gar nicht jedes Jahr im selben Ort in Leipzig wieder, ne? Soll gar nicht so ein festes Veranstaltungsformat werden, aber du verrätst noch gar nicht, wo du es in den nächsten 5 Jahren durchführst. Aber ich finde auch, es hat einen so Charakter und finde es super sympathisch, weil für mich, ähnlich wie andere, die Sozialpädagogen in einer bestimmten Klischee-Ecke sind, ne? Die ITler können nicht kommunizieren und ich finde, dein Format besetzt das eben auch anders. Ja? Mhm. Und sagt, ITler können sich alle gut ausdrücken, sieht man bei uns in den kurzen Formaten.
Ja.
Das Format ist ein bisschen sexy, lustig und auch unterhaltsam.
Ja.
Ich würde gerne noch mal zu deinem Humor kommen. Du hast jetzt auch letzten Post gemacht und hast gesagt, ich habe lange gesagt, ich bin IT-Berater. Ja. Jetzt würde ich mich auch als Kleinkunstveranstalter und IT-Influencer. Warum ist das jetzt, so wie ich als Humorexpertin, warum ist das nicht so eine gängige Berufsbezeichnung als Kleinkunstveranstalter? Sich beruflich bei LinkedIn.
Ja, also Kleinkunst, man kennt das ja vielleicht aus dem Känguru, Marc-Uwe Kling, da war ja dieser Witz schon, du bist Künstler, Kleinkünstler. Und man überlegt, was ist Kleinkunst eigentlich? Kleinkunst heißt ja nicht, dass es klein ist, also es kann sein, dass ich auf dem Jahrmarkt stehe, aber Kleinkunst bedeutet ja einfach nur, dass ich kein ganzes Ensemble oder kein Orchester brauche, sondern dass ich eine Bühne und ein paar Leute braucht.
Also das ist ein Format mit 50 oder 100 Leuten, eine qualifizierte, also sozusagen ein qualifiziertes Format. Ja. Das müssen nicht immer 10.000 in einer Halle sein.
Aber auch 300 in einem vollgefüllten Gloria oder so sind halt, aber auch es ist Kleinkunst trotzdem. Also Kleinkunst ist nichts Negatives, sondern es ist eigentlich eine tolle Form, die sehr minimalistisch Menschen unterhält. Eigentlich was Großartiges. Und das habe ich dann für mich erstmal angenommen. Und zum anderen ist es, ich finde, es ist grundsätzlich auch immer schon als IT-Berater ist immer mein Ansatz, dass Leute kommen und sagen, oh super, hier, Deployment-System und was auch immer. Und dann sage ich, ja, also zum Beispiel Software-Deployment-System ist eine Dateivergabe mit einem Agenten und einem Rechtssystem dahinter. Ne? So. Und viele Cloud-Anwendungen, wo die dann sonst sagen, oh hier, da, super toll. Und dann sage ich, ja, es ist ein Verzeichnisdienst irgendwie in der Cloud mit einer Datenbank. Und, ne? Also ich breche das immer runter zu dem, was es eigentlich ist. Und das nehmen Leute immer, die hätten es immer gerne, würden es immer gerne mehr aufbauschen. Und da bin ich einfach kein Fan von. Es ist einfach viel konsequenter und viel ehrlicher, wenn du sagst, das ist Kleinkunst, was wir machen. Wir machen da Kleinkunst. Und ich arbeite mit Firmen zusammen, die sagen, hey, ich habe ein schwer zu erklärendes Produkt, Reinhold, können wir da irgendwas machen? Das ist dann eine Art von, das ist dann Influencer-Dasein vom Prinzip. Die bezahlen mich dafür, dass ich ihnen helfe, eine Geschichte zu erzählen. Das ist Influencer-Dasein. So, jetzt kann man sagen, das hat einen schlechten Ruf und ne, das ist Blödes. Aber
wir erzählen unseren Kindern, das ist keine Berufsbezeichnung.
Genau, aber die Frage ist ja immer, und das sollte sich, glaube ich, jeder mal stellen, ist, wenn du nicht im Raum bist, wie sprechen die Leute von dir? Was sagen die? Und wenn du jetzt die ganzen tollen LinkedIn-Beschreibungen da anguckst, das sagen die Leute nicht über dich. Die sagen, das ist der Typ, der Versicherungen macht.
IT-Kleinkunst.
Genau, exakt. Und das ist so dieses, und wenn du da immer hin bist, dass du sagst, ich sage mich los von diesem, was da in den Profilen drin steht, als tolle Buzzwords und sagst so, ich sage jetzt einfach nur noch das, was ich mache und entweder nehmen Leute das an oder nicht. So, und das hat mir dann so diese Freiheit gegeben, sag so, ich bin fein mit dem, was ich mache, weil ich da drinne auch, klingt es komisch, aber einfach noch besser bin, als nur IT-Berater oder nur ITler im Backend zu sein. Also das kann ich nach wie vor. So, ich kann mich jetzt auch in ein IT-Team setzen und virtuelle Serverlandschaften verwalten und Cloud-Strukturen. Das kann ich immer noch, aber ich kann das andere besser. So, und das andere, also das reine Consulting-Dasein, das können andere besser. Mhm. Aber ich glaube, das nach draußen zu kommunizieren, Menschen zu motivieren, auf eine Bühne zu holen, denen eine Bühne zu geben und das nach draußen zu kommunizieren, das kann ich besser als die.
Das findest du gut. Und du bist ja quasi von Hamburg in Leipzig gekommen,
ja.
In ein Systemhaus, wo du virtuelle Serverlandschaften gebaut hast.
Ursprünglich, ja.
Genau. Wie hast du dann gemerkt, also bist dann in die Selbstständigkeit, bist jetzt quasi selbstständig, wie hast du das gemerkt, dass du das gut kannst, dass das als Pinguin dein Wasser,
das hat eigentlich das damit immer zu tun gehabt, wenn man IT als Managed Service Provider, also quasi als IT-Dienstleister bei Unternehmen draußen betreiben, verkaufen will, eigentlich verkaufst du dich ja immer wieder, weil du hast laufende Verträge und dann bezahlen Menschen das eigentlich nur gerne, wenn sie verstehen, was da passiert. Also bin ich dahin gekommen, dass ich Leuten erklären musste, warum das ERP jetzt zum Beispiel abgedatet werden muss oder halt andere Systeme, völlig egal. Also warum muss irgendetwas stattfinden jetzt?
Ja, das ist nicht der Standard einer.
Nein, das ist halt nicht der Standard. Das ist nicht der Standard. So, und dann habe ich halt sehr oft gesagt, okay, ich muss denen das jetzt erklären, weil die Menschen müssen dafür unterschreiben. Die geben ihren Namen dafür auf und die müssen Geld dafür ausgeben und das rechtfertigen auch. Also sollten sie verstehen, was sie da machen. Also ich versuche denen das einfach zu erklären. Und dann kam ganz oft so dieses, echt, Herr Frau, das ist super. Also das hat man mir jetzt schon so oft versucht zu erklären, aber jetzt habe ich es verstanden. Da habe ich gesagt, okay, cool, ja gut, dann habe ich wohl die richtigen Worte gefunden. Das passiert einmal, das passiert zweimal, das passiert dreimal. Und dann denkst du,
bist ein guter IT-Übersetzer.
Kann ich das? Ist das irgendwie ein Skill, den ich habe? Und dann sagen Leute, ja, total. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, kann ich das nicht auch eigentlich so für mich machen? Also kann ich, weil du hast natürlich sonst als Berater und als ich war Kundenbetreuer, halt auch, du hast sonst noch sehr, sehr viele andere Aufgaben, die sehr viel damit zu tun haben. Da bist du sehr darauf angewiesen, dass andere Leute dir sauber zuarbeiten, damit du nachher gut dastehst. Also wenn du jetzt vor den Kunden gehst und ne, dann so ein Jahresgespräch hast oder ein Quartalsgespräch und der interessiert sich nicht dafür, ob du eine gute Arbeit gemacht hast in deiner Kommunikation, sondern es kann sein, dass einfach Projekte schlecht gelaufen sind und du auf den Sack kriegst, weil im Hintergrund schlecht gearbeitet wurde. es klingt blöd, aber ich wollte nicht mehr so viel auf den Sack kriegen für Dinge, die ich nicht verbockt habe. So, ne?
Die ist ja immer, also ich finde, so IT läuft ja nie sauber, ne?
Nein.
Du hast immer mit Menschen zu tun, wie mit mir, die dann so ein bisschen Ahnung haben, aber eigentlich nicht wirklich. Bestimmte Sachen versteht, bestimmte Sachen interessieren mich auch überhaupt nicht, wo ich sage, es muss einfach wieder laufen.
Ja, genau.
Und passen immer ganz viele Sachen nicht zusammen, ne? Das ist so das, was oft nicht vorausgesetzt wird, wenn wir sagen, wir führen eine neue Software ein, wir müssen irgendwo einen neuen Server installieren.
Ja.
Dann gibt es immer einen Projektplan, ja, und alle erwarten das immer alles. Ich finde, wenn da ein bisschen mehr vorausgesetzt wird auch, dass da Sachen schiefgehen, man Sachen übersetzen muss, wäre es wahrscheinlich auch schon für alle ein bisschen leichter.
Ja, und ich wollte einfach selbstbestimmter sein.
Mhm. Dann bist du in die Selbstständigkeit gegangen.
Genau.
Und machst was vielen Menschen, etwas bringt.
Das hoffe ich.
Ich unterscheide so im Handwerk immer zwischen sozialem und aggressivem Humor.
Ja.
Das kann man im Moment auf einer Marketing-Ebene bei Krankenhäusern und Unikliniken ganz schön sehen. Mhm. Das ist jetzt gerade den Spot vom UKL in Zürich, die sehr humorvoll sind. Bei Magdeburg hat der Personaler ein Bewerbungsgespräch gehabt und ist mit einem Paraglider zum Krankenhaus geflogen gekommen, um pünktlich der Personaler, der irgendwie privat paraglidete. Also es gibt so ein paar wirklich schöne Humorformate. Mhm. Wir hatten aber auch gerade von Tübingen einen total ätzenden Imagefilm, wo dann so wo so alle Klischees bedient wurden. Ja, der Chirurg sagt, hey Schätzchen, ich bin dein Chirurg. Und dann kommt so die Krankenschwester und sagt, ich bin Tanja, aber nenn mich einfach nur Schwester. Also so, der Anästhesist hat den Kaffee. Mhm. Also so, es war so ein ätzender Humor, wo ich immer versuche, und das finde ich so bei den Vorträgen, die ich online gesehen habe, ihr habt das schön, weil ihr nehmt die IT schon oft die Schippe, ne? Das machst du auch. Aber es ist ganz oft so ernsthafte Inhalte, ein schönes Bild und Humor, der nicht zwingend beschämen muss. Mhm. Also einfach einen Witz zu finden, einen Humor zu finden, Bilder zu finden, die es für dich einfach verständlich machen, ohne zu sagen, Pepkack, du bist das Problem, weil du irgendwie vor dem Rechner sitzt, bist du eh bescheuert. So, was manchmal auch so ein Stil in der IT ist, sagen alle, die keine Ahnung haben, sind auch vom Status her, muss ich mich über die lustig machen. Das ist so vom Humor was ich finde, das hat sich auch mit der Datenschutz-Comedy, ne? Das hat sich verändert. Also das finde ich eine schöne Entdeckung, auch so bei dir und beim D-Slam. Wir müssen noch abschließend über deinen Namen reden.
Ja.
Du hast seit einem halben Jahr.
Ja.
Also erstmal musst du mir verraten, du zwei Nachnamen hast. Ich muss Hermann Navrot. Hermann ist dein dritter. Ja, ja. Du hast drei Vornamen.
Ja, ja, genau.
Reinhold, Horst, Hermann. Und seit einem halben Jahr hast du den Horst. Also du hast den schon immer mit dabei.
Ja,
aber auf LinkedIn hast du ihn erst seit... Wie kam der Horst offiziell mit auf dein LinkedIn-Profil?
Ach, ich habe... Früher hat man mich ganz oft immer nur Reini genannt. Das war über so, das war für mich auch okay. Und ich habe dann aber gesagt, als ich bei LinkedIn so angefangen habe, nee, du bist auch erwachsen und so, ne? Du bist da Reinhold. Du stellst dich da, ne? Du präsentierst dich da als Reinhold. Und habe das dann auch so durchgezogen, bis dann anfingen Leute in den Kommentaren aus der Community, mich dort wieder Reini zu nennen. Ohne dass ich das jemals erwähnt habe. Und es hat sich dann so durchgezogen, weil ich sage, ja gut, dann ergebe ich mich der ganzen Situation jetzt.
Bin doch Reini.
Ja, bin ich dann halt irgendwie doch. Aber jetzt ist das ja auch mal so ein bisschen was mit Auffallen. Das sind so, also klar macht sie sehr guten Content. Das ist extrem groß auf LinkedIn. Aber zum Beispiel Celine Flores Villas ist, glaube ich, auch, ne, durch den doppelten Namen. Das gibt noch mal mehr. Dann denke ich so, ich habe ja auch noch ein paar Namen. Ich kann auch eine Schippe drauflegen. Genau, ich kann mich auch noch zum Horst machen. Und das ist ja, dann habe ich aber gedacht, ich schreibe das jetzt komplett dahin, weil es dann vielleicht noch präsenter ist, noch mehr ins Auge fällt und natürlich aber auch so ein, ich habe ein gewisses Alter erreicht, ich komme damit klar. Also früher habe ich das immer so, ne, bloß nirgendwo angeben und...
Bist du damit gehänselt worden? Oder
also nee, ja, auch, natürlich, also gerade in
Hamburg, ältere Generationen
sich zum Horst machen ist schon
ist
so, ja, dich brauchen wir nicht zum Horst machen, du bist es ja schon, also das habe ich schon auch stark mitbekommen. Und das war irgendwie das Ding, so ich stehe da jetzt so, ich mache das, ich ziehe das jetzt voll durch. Warum nicht? Ist ja auch irgendwie imposant. Bleibt doch vielleicht mehr hängen. So kam das. Und die Geschichte dahinter ist einfach, wenn ich immer über Kreativität spreche und ne, so, meine Eltern sind eigentlich schon sehr, 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 sehr locker und sehr zugänglich. Aber was die da gemacht haben, also das ist einfach so, wie kreativ kann man sein bei der Namensfindung des Kindes? So, meine Schwester heißt Antonia. Wo ich denke, okay, alles klar. Ne? So, Okay, super. Da hat es dann hingehauen.
Das hat bei dir nicht,
gereicht. Aber bei mir haben sie sich einfach gedacht, nee, da muss was anderes her. Mhm. Und das Abgefahrene ist, kurz bevor ich geboren wurde, haben meine Eltern eine Konditorei eröffnet. Mhm. Und mein Vater ist Konditormeister und der heißt Reinhold Navroth. An dieser Konditorei steht Konditorei Reinhold Navroth. So.
Und deswegen musstest du...
Vielleicht hätte ich es mal übernehmen sollen, das war vielleicht der erste Gedanke. Und da das ja noch nicht reicht, hat man dann auch gesagt so, na dann geben wir auch noch die Namen der beiden Großväter mit. Also so maximal unkreativ. Genau, Horst und Hermann sind meine Großväter. Und hat man gesagt, man klatscht das jetzt alles zusammen.
Du hast 3 Generationen Männernamen als Namen bekommen.
Ja.
Ja, ich finde, da gehst du total souverän.
Ja, und das dachte ich, also heute stelle ich mich hin und sage so, wow, wie maximal. Also ich kriege das ja mit im Umfeld von Freunden, die jetzt auch noch Kinder bekommen haben oder Kinder kriegen und man dann, manchmal wird man da ja mit einbezogen. Und dann so, du pass mal auf, wir haben jetzt 2 Namen, sag mal, welchen findest du besser? Da bin ich ja schon gefragt worden, ne? Und dann denke ich mir so, die machen sich echt Gedanken darum. Das ist wirklich ein Prozess, der da passiert. Die denken sich, das Kind muss damit sein Leben lang durch die Gegend laufen und überlegen ja mal schon, kann man das Blöde abkürzen? Das hat bei mir keiner gedacht. Das hat bei mir niemand gedacht. Keiner
so wirklich gedacht, was...
Genau. Ja, so Reinhold Horst Hermann, super.
Ich erinnere mich an den Datenschutz, 2021, Datenschutzgesetz. Und ich weiß, unsere Agentur hat uns sehr getrieben. Also haben gesagt, wir müssen in der Website was vorschalten und das anders machen. Und ich immer so, ja, was auch immer wir machen müssen, ja, machen wir. Jetzt hast du... Ja, wahrscheinlich als eines der häufigsten Themen, dass Leute sich der Dinge, die sie zur IT-Security machen müssen, gar nicht bewusst sind, so von den Firmen. Mhm. Also wie treibst du so die Firmen, die du berätst oder begleitest, wie treibst du das so voran? Wie bringst du das? Ist das so das typischste Thema, könnte ich mir vorstellen, als Nicht-Expertin? Oder gibt es in dem Bereich so Themen, wo du sagst, die hast du immer wieder auf dem Tablet?
Also das Thema IT-Security ist insofern ja so ein Riesenthema, weil keiner kann sich da so ganz verschließen. Das heißt, wenn die Medien schon mal gehört, ein Riesenproblem, Firmen werden gehackt, dann sind sie danach stark wirtschaftlich geschädigt oder vielleicht sogar zerstört.
Und oft nicht schnell, ne?
Ja, das kann sehr, sehr schnell gehen. Man sieht, es hat immer schon welche getroffen. Jeder denkt sich, aber mich wird es wahrscheinlich nicht treffen. Genau. Ist wie mit einem Verkehrsunfall, ne? Geht wie ein Tag Verkehrsunfälle, aber ich war ja vorsichtig. Das ist so die eine Sache und dann kann ich auch verstehen, dass das Thema überhaupt nicht sexy ist. Also wirklich gar nicht. Ich bin ja selber Unternehmer und wenn ich nicht so tief in diesem Thema drin stecken würde, wäre das nicht meine Priorität. Also als Unternehmer, Unternehmerin hat man ganz andere Sorgen. Grundsätzlich erstmal. Den Aufbau seines Unternehmens und dann ne, Kunden zu gewinnen, überhaupt den Cashflow sicherzustellen. Ne? Das sind Dinge, die einen richtig bewegen. Wie entwickle ich mein Unternehmen weiter? Brauche ich irgendwann zum Beispiel Mitarbeitende? Das sind so Sachen. Und IT, ja, das muss laufen, das muss funktionieren und bitte auch sicher sein. Da würde ich mir auch keinen Kopf drum machen. Und ein schöner Ansatz ist immer zu sagen, dass bei den meisten Dingen, also gerade größere Firmen, wollen sich immer der Risiken bewusst sein. Also sagen wir, okay, wenn ich das einführe, wie lange brauche ich dann zum Beispiel, wenn ich diese Maschine anschaffe, bis die sich rentiert hat? Und wie viel mehr Produktivität kann ich durch diese Maschine erzielen? Und was passiert, wenn ich sie nicht anschaffe? Kann ich dann mein Geschäft so weiterführen? Kann ich mich so weiterentwickeln? Also da wird wahnsinnig viel Hirnschmalz reingesteckt, bevor da eine Entscheidung getroffen wird zum Kauf. Mhm. Oder halt auch zum Nichtkauf.
Das fällt aber dann...
Und das fällt bei IT-Security total quasi weg. Mhm. Weil jetzt sagt man, da ist der gute Ansatz immer schon zu sagen, pass mal auf, Cybersecurity ist mittlerweile das größte Unternehmensrisiko überhaupt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das kannst du nachlesen. Ne? Das ist halt so im Risikomanagement, das ist das Ding. So, was ist denn deine Einschätzung dazu? Also weißt du, wie gefährdet du bei dem größten Thema bist? Und dann kommt meistens, naja, da sind wir gut aufgestellt. Wer sagt das? Meine IT-Abteilung. Und dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, das ist deren Job, das zu machen. Die werden dir noch nicht ins Gesicht sagen, dass sie einen schlechten Job machen oder dass sie nicht wissen, ob sie einen guten Job machen. Natürlich werden sie das erstmal sagen. Aber damit du weiter in Ruhe schlafen kannst, willst du nicht wissen, ob du beim größten Thema, beim größten Risiko auch wirklich gut aufgestellt bist. Und dann hast du sie meistens, dass sie sagen, nee, das sollte man sich mal angucken, was macht man denn da? So, und dann kommt man halt dahin, dass man einen Schwachstellen-Scan macht, beziehungsweise einen Penetration-Test, um einfach mal zu gucken zu lassen, nicht von deiner IT, weil deine IT hat deine IT gebaut und liebt deine IT im Idealfall, sondern von jemand von außen, der mit professioneller, krimineller Energie jetzt versucht, in dein Netz einzudringen. Und da fällt dann unten ein Bericht raus und der zeigt dir Schwachstellen. Mhm. So, wenn man sich den dann gemeinsam anguckt, dann kann man sagen, jetzt weißt du, wo du bist. Und jetzt können wir mal überlegen, wie viel möchtest du da rein investieren, wie viel ist dir das wert, das Risiko ist so und so groß. Und da kann man, das Schöne ist, dass man da schnell immer schon Quick Wins erzielen kann, wie man das so schön sagt. Das fängt immer damit an, dass man zum Beispiel Sachen wie E-Mail-Sicherheit, ne? Also so viele Unternehmen sind da hochgradig gefährdet, weil halt entsprechende Konfigurationen, wir sprechen von Produkten, wir sprechen von Konfigurationen, die nicht gemacht wurden, die ganz schnell dazu führen, dass die E-Mail-Sicherheit sich erhöht. Wow, großartige Sache. Dann halt andere Dinge wie, dass man zusieht, dass die Systeme, die man betreibt, dass die aktuell sind. Also oft, wenn Sicherheitsvorfälle sind, dann ist es so, dass die Angreifer in Sicherheitslücken eingedrungen sind. Die sind nicht neu. Die sind seit Jahren bekannt. Es hätte auch schon ein Sicherheitsupdate dafür gegeben. Das ist aus irgendeinem Grund nicht eingespielt worden. Und jetzt hat es geknallt. Und dann ist halt auch so dieses, so, okay, warum ist das nicht eingespielt worden? Gut, weil ihr zum Beispiel ein älteres System habt, was gar nicht mehr abgedatet werden konnte. Deswegen, warum ist das noch da? Lass mal drüber sprechen. Ne? Dann hat man einen konkreten Ansatz, in dem Projekt zum Beispiel dieses System auszutauschen, zu erneuern. Ist die eine Sache. Das andere ist dann eben halt wirklich, die Technologien dann auch gezielt einzusetzen, die zum Beispiel zeigen, ja okay, jeder schafft es in deine Firma reinzukommen, sich irgendwo problemlos reinzustöpseln, weil ihr habt Publikumsverkehr, ihr könnt es gar nicht kontrollieren. Stellt doch sicher, dass euer Netzwerk so abgesichert ist, dass jemand, der sich dort mit seinem Notebook einstöpselt irgendwo, dass der einfach keinen Zugang bekommt. Also ne, da kommt man dahin, dass man ganz konkrete Maßnahmen ergreifen kann, aber wenn man das halt nicht macht und wenn man halt davor steht vor dieser Nebelwand und sagt, alle Unternehmen sind gefährdet.
Die Abteilung macht es, wir sind schon sicher.
Das kommt auch noch dazu.
Oder sagt, alle sind gefährdet, keiner ist sicher. Ja. Das sind wahrscheinlich so die beiden Extreme. Ne?
Es sind diese beiden Extreme. Und ganz oft ist es so, dass es die Qualifikation in den eigenen IT-Abteilungen nicht vorhanden ist oder keine Zeit da. Also die würden sich damit beschäftigen können, selber, wenn sie die Zeit hätten. Aber es kann halt sein, dass die irgendwelche blöden Standardaufgaben übernehmen müssen. Das ist gerne so. Also immer nur am Feuerlöschen sind. Und dass da halt Systeme sind, die viel Wartungsaufwand erzeugen. Und wenn da jetzt keiner das schafft, den Entscheidern zu vermitteln, du pass auf, wenn du das Geld in die Hand nimmst, dann machst du dein System besser, dann verschlankst du deinen Prozess, dann nimmst du Arbeit von deinen IT-Leuten weg und gibst denen die Zeit, sinnvolle Dinge machen zu können. Denn eines, das sage ich immer wieder sehr gerne, niemand hat diesen Job ergriffen, um Drucker zu installieren, Passwörter zurückzusetzen und Software von Hand zu installieren. Zum Beispiel. Ne? Und da kann es halt einfach sein, ich habe ein großes Unternehmen, ich denke mal drüber nach über ein Softwareverteilungssystem. Wow. Nimmt deiner eigenen IT-Truppe unendlich viel Arbeit ab und führt dazu, dass die in der Lage sind, Dinge voranzubringen. Und das Witzige ist, du musst gar keine großen Projekte ausrufen. Wenn ITler nichts zu tun haben, also ne, nicht im Tagesgeschäft eingespannt sind wie in einem Schraubstock, dann fangen die von alleine an. Ich habe nie was anderes erlebt. Dann gucken die mal und dann sagen die, ich habe das mal abgedatet, ich habe hier mal, mal geguckt, hey, wir haben zu viel Last hier auf unserem E-Mail-Gateway. Ich habe mal ein zweites aufgesetzt, ne, und kombiniere die jetzt zum Beispiel, um die Last darunter zu nehmen. Und so weiter und so fort. Ich habe gesehen, hey, unsere Datenbank-Files sind nicht optimal aufgebaut. Ich habe das mal optimiert. Aber das können die nur machen, wenn die Zeit haben.
Wenn sie nicht...
Ja.
Und das finde ich ja toll, dass du sozusagen auch mit deiner Tätigkeit, auch in den sozialen Medien, aber auch mit deinem D-Slam-Format, da gibt es auch eine Website mit den nächsten Terminen, kann man sich auch gut informieren, quasi auch IT und Security verständlicher machst für viele Ebenen, ja, ohne jetzt alle zu Experten machen zu wollen, sondern zu sagen, es geht uns alle an, ne, es geht euch alle an, dass du dann da muss man dann auch weniger übersetzen, sondern wenn sich alle ein bisschen mehr daran auskennen, dann sehen sie natürlich auch die Notwendigkeit oder haben dann das Verständnis dafür. Also ich hoffe, dass ich dies noch, so wie ich als Sozialpädagogin hoffe, dass irgendwann mal keine Birkenstock-Witze mehr gemacht werden, mit denen ich total gut leben kann. Meine sind immer in der Reinigung oder werden gerade vergoldet. Ne? Ja. Dass so dieses, die IT kann nicht kommunizieren, dass das Klischee wegfällt und tatsächlich aber auch handwerklich gesehen wird, dass in der IT ganz viel Kommunikationsarbeit oft notwendig ist, weil ich auch viele, vom Wirtschaftsinformatiker bis zur IT-lerin, bis zum Cyber-Security-Spezialisten, dass die schon auch das Thema haben, an entscheidenden Stellen nicht gehört zu werden. Ja. Ne? Oder dass der Vorstand sagt, oh, jetzt ne, nicht mit so technischem Müll voll labern, kommen Sie mal auf den Punkt. Mhm. Warum ist das Projekt so teuer? Warum müssen wir hier mehr, warum brauchen Sie mehr Freizeit? Ja, warum können Sie Kinderdrucker einrichten den ganzen Tag? Dafür bezahle ich Sie doch. Also dieses auch nicht gehört zu werden an entscheidenden Stellen. Und da bin ich wieder ein bisschen bei der Bühnenkompetenz. Du sagtest vorhin, die muss man haben. Ich finde so Kommunikation, Bühnenkompetenz, Humor, also ja, es gibt Begabungen, mhm. es gibt Naturtalente. Ich finde aber auch für jemanden, der schlecht kommunizieren kann, gibt es immer auch Entwicklungsstufen, zu sagen, Kommunikation ist in der IT, einfach du musst einem Vorstand...
Eine Bühnenpräsenz, dass du da bist, das muss schon ein bisschen vorhanden sein, aber an allem anderen kannst du arbeiten und auch an der Kommunikation kannst du super gut arbeiten. Aber
ich finde auch, Bühnenpräsenz, also sozusagen so als das ist dein Job. Der Klassiker, das ist so wo ich Menschen begleite, die Bühne auch wirklich nicht, wie gesagt, ich hatte jetzt auch gerade einen Vorstand, es waren 5 Experten, da sind 2 Vorstände, super Bühnenrampensäue und 3 hassen es total, machen es zu lang, zu umständlich, zu kompliziert mit irgendwelchen Datenmarathons, die keiner aufnehmen kann, wo ich sage, dann verändere ich vielleicht das Format. Ne? Ich habe dann ein Interviewformat gemacht und gesagt, ich stelle 3 Fragen, sie antworten mit 3 Sätzen, sie müssen einmal kurz gesehen werden, sie müssen Präsenz was zum Ja sagen. Also, dass ich diese Bühnensituation oft gerne ein bisschen bequemer oder angenehmer mache für Leute, die sie wirklich nicht mögen. Mhm. Ja? Bei allem, was man an Präsenz mitbringen kann. Ja, aber du wolltest gerade noch was an.
Du hast mich gerade rausgebracht. Egal.
Ich habe dich unterbrochen. Du hast mich
unterbrochen. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Aber egal.
Das ist die Struktur einer erfolgreichen Unterbrecherin, lenkt für dich vom... Du wolltest noch was sagen und das...
Ja, das ist weg.
Abschließend, eine Frage, die ich allen im Podcast stelle dieses Jahr, ist der Humor in stürmischen Zeiten.
Ja.
Wenn du zu viele Informationen, zu viele Nachrichten, jetzt bist du jemand, der ist umtriebig, der ist engagiert, der setzt neue Formate auf, aber kann ja auch ein zu viel sein, ne? Es gibt schlechte Tage. Was sind so für dich 2, 3 kleine Hacks, wo du sagst, du kommst wieder ins Tun, du kommst wieder in die gute Laune, ohne so komplett die ganze Nachrichtenlage, die Politik und Sachen, die nicht funktionieren, so zu ignorieren. Also ohne es komplett. Ja. Was funktioniert bei dir gut, wenn du sagst, für dich wird es stürmisch, du gehst mal zum Lachen in den Keller, du hast einen schwierigen Tag.
Ja.
Wie kommst du da wieder die Treppe hoch?
Ich, also einmal dadurch, dass ich mittlerweile IT humoristisch betrachte. Das hilft mir unglaublich. Und auch die sozialen Medien und LinkedIn, dass ich mir das angucke und man denkt, es ist einfach nur lustig. Ist natürlich auch traurig immer grundsätzlich. Also keine Ahnung, wenn du so Infrastruktursachen anguckst, wie du sitzt mal wieder in der Bahn und merkst, ich befinde mich zwischen Hamburg und Bremen. Also jetzt nicht auf dem Mond oder so. Und ich habe einfach kein Netz, ich kann nicht arbeiten. Dann kannst du dich da sehr drüber aufregen und sagen, hey, Infrastruktur. Aber du kannst es auch einfach irgendwann mit Humor nehmen. Und ich glaube, das ist sowieso, so funktioniert Humor auch, dass du Dinge auch einfach, dass du dich damit abfindest und sagst, komm, das ist auch irgendwie lustig. Und das hat mir in der IT an vielen Stellen geholfen, zu sagen so, ich nehme das nicht mehr jetzt bierernst. Ich kann das nicht. Also es wird mich kaputt machen, wenn ich das wahnsinnig ernst betrachte. Ich nehme mal einen Schritt zurück und erlaube mir das. Ich habe das auch gehabt, dass man heißt so, ja, aber Mehrwerte lassen sich ganz schlecht auf sozialen Medien, auf LinkedIn transportieren und so. Und dann habe ich das große Glück, dass ich das schreiben kann, was mir in den Kopf fällt und dass das auch lustig sein darf, dass das satirisch sein darf. Und dann ist immer die Frage, aber was bringt das deiner Marke, deiner Person? Und dann sage ich, ich mache ein lustiges Format, ich darf das. Also weißt du, schaff dir selber einen Raum, in dem du das genauso machen kannst. Darfst. Und dann, ich habe irgendwie mittlerweile auch festgestellt, nicht mehr nur Dinge zu machen, die anderen Menschen gefallen. Also ich weiß auch, dass ich Beiträge schreibe, wo andere Leute sich das durchlesen und sagen, dafür kriegt er kein Like von mir, obwohl er recht hat. Mhm. So.
Okay.
Und du musst diese Freiheit bekommen, zu sagen, so, ich mach das, ich zieh das durch und nicht immer gefallen zu wollen. Mhm. Ne? So, das ist, glaube ich, dieses, man muss irgendwie ablegen.
Das ist bei mir bei Beiträgen zu Humor am Lebensende. Ja, das ist immer total unterirdisch interessiert. Ja. Keiner möchte was mit Krankheit und Lebensende und Tod und Humor. Das ist so, aber ich, ich mag das, ich finde es wichtig.
Ja, total.
Ich finde, wir müssen uns alle darauf vorbereiten, aber das will immer keiner lesen.
Genau, aus der ganzen Zeit. Genau. Aus dem Leben kommen wir kommen da alle nicht lebend raus aus der Nummer hier. Das ist das ist
sehr wahrscheinlich.
Genau, so, also wird das irgendwann passieren. Und was halt mein das absolut krasseste ist, wenn man mal, also sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Das ist gerade auf Plattformen wie LinkedIn einfach sehr, sehr schwer.
Das ist immer.
Und wenn du sagst, so, genau, wenn du auf Veranstaltungen unterwegs bist, wo dann Bühnen sind und ne, da nehmen sich Leute einfach zu wichtig und letztendlich stehen die einfach nur da und reden über ihre Arbeit. Mal ganz ehrlich sein. Die reden einfach nur über ihre Arbeit. Und da einfach mal einen Schritt zurückzugehen, dass, wie gesagt, da nur der
dass man das ernst nehmen darf und nicht immer ernst nehmen muss.
Ja.
Ich finde so, als was mir auch gut tut, ist neben diesen Offensichtlichkeiten, ne? Jetzt stehen wir hier, du bist ein großer, schlanker Mann, ich bin eine kleine, kräftige Frau. Da fallen einem viele Witze ein von im Fitnesscenter muss man aufpassen, dass du nicht durch die Heizungsschlitze fällst und man muss bei mir im ÖPNV aufpassen, dass ich nicht irgendwie dass die Achse nicht bricht. So an Tagen, wo ich nicht so fit bin, ist dann für mich immer noch mal eine Möglichkeit, im Humor liebevoller zu sein. Also zu sagen, wenn man groß und kräftig ist wie ich und ein Herz aus Stahl hat, dann kann man auch gar nicht wenig wiegen. Ne? So als großer, schlanker Mann bist du immer eine Orientierung, finde ich dich immer auch in hunderten Menschen. Also zu sagen, das fällt mir auch bei den Marketing-Spots auf oder auch bei dem Humor, den wir so im Täglichen benutzen. Manchmal ist der natürlich auch sehr zynisch, sehr sarkastisch, sehr abgebrüht, so je erfahren wir im Leben sind. Und das ist auch verständlich, ist auch ein Ventil, um nicht wahnsinnig zu werden. Ich finde, so an Tagen, wo ich nicht so fit bin, mache ich es oft nochmal mit einem anderen Bewusstsein, dass ich sage, es darf ein bisschen liebevoller sein. Mhm. Ne? Ich darf ein bisschen bei allem, was gerade nicht funktioniert, bei allem, was gerade in der IT oder im Training, womit ich als Person gerade mit mir selber unzufrieden bin, was ich verändern möchte, zu sagen, da darf ich etwas liebevoller im Humor sein.
Das ist schön, weil eigentlich,
Was, glaube ich, ja auch bei euch als Format im Sinne von, die IT sind halt nicht nur ein paar Vollpfosten, die nicht reden können, sondern das sind gute Bilder. Vor euch sitzen nicht nur Leute, die vor einem Rechner sitzen, sondern erstmal Leute, die alle mit in dieses Thema eingebunden werden können. Also ich glaube, und da darf es schon auch mal zynisch und mal sarkastisch sein, aber ich glaube, diese Mischung tut uns in stürmischen Zeiten vielleicht auch etwas liebevoller sein zu dürfen in der Leichtigkeit oder dem Humor.
Wobei ich das finde, das ist ja eigentlich das Schwierige, wenn du dir anguckst, Humor und gerade so, also du als Experte musst du ja glaube ich auch, das ist ja dieser schwarze Humor funktioniert ja schon gut. Ne? Also
total. Keith Johnson hat immer gesagt, das Publikum ist ein schlechter Erzieher in dem Fall, weil das fördert natürlich auch immer, ne, je mehr Pupsen, fäkal, sarkastisch, zynisch, umso lauter der Lacher. Ja,
oder so Leute wie Jimmy Carr, der einfach so abgrundtief böse ist an vielen Stellen. Oder Zelda Sumonchu oder so, der einfach alle einfach durchbeleidigt, von vorne bis hinten. Also dieser Sensationshumor funktioniert ja einfach sehr gut. Das sehen wir ja.
Finde ich auf einer Comedy-Bühne auch, wenn du auch Stand-up machst, ist glaube ich auch, wenn alle Freitagabend zu dir in die Show kommen und Geld dafür bezahlen, dass du sie auch beleidigst, dann ist das glaube ich auch total gut im Rahmen. Mhm. Ne? Und vielleicht auch noch ein öffentliches Format wie der D-Slam. Funktioniert das bis zu einer gewissen Komponente? Ich glaube, wenn du als IT-Berater in einem Unternehmen bist, wo es darum geht, dass der Vorstand oder auch der Mitarbeiter außerhalb der IT sich deinem Thema öffnet, dann kommst du halt nicht weit mit so einer Beleidigung. Also da kommst du vielleicht ein Stück weiter in einem Vortrag, wo es einen guten Lacher gibt und eine Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ich glaube dann, wenn du jemanden möchtest, dass er sich mehr für das Thema interessiert, der sagt, nee, letztens hatte ich einen Kita-Kongress mit 300 Fachkräften. Ich sagte, können wir eine Mentimeter-Umfrage machen? Ah nee, unsere Fachkräfte sind nicht so digital. Mhm. Wo ich sage, das ist total selbsterklärend, alles gut. Und ich will auch nicht, dass die mit diesem Selbstbild weiter in ihrer Branche rumlaufen, weil es wieder ganz typisch, dass die Sozialpädagogen keine Ahnung von digital haben, wo ich sage, das stimmt ja nicht. Ja? Es ist total einfach, wir machen das mal und ich will das eigentlich.
Also manchmal hilft das, aber dann, wie gesagt, dann muss es halt sehr pointiert und sehr scharf sein. Ich hatte die Thematik, dass ich in so einem, das war so ein Unternehmerverband, ne? Und da saßen wirklich sehr viele alte weiße Männer, so viele Geschäftsführer. Ich sprach über Cyber Security und schienen alle kein Problem damit gehabt zu haben. Mhm. Und,
also bei uns läuft das, die IT-Abteilung macht das
schon. Ja, genau, so dieses Ding war das, so die waren so, die wollen sich auch nicht nackig machen, ne? Die wollen sich da einfach nicht committen. Und ich dann gesagt, irgendwie gemerkt habe, ich komme hier nicht so weit, und habe gesagt, hey, das kennen wir wahrscheinlich auch. Und dann war man so, nee. Und dann kam mir halt irgendwann so dieses Ding, so ich habe das Gefühl, Cyber Security ist die neue Impotenz. Ich stehe im Raum, ne, mit Männern über 50 und keiner hat ein Problem damit. Da haben die dann sehr lachen müssen. Das haben die dann sehr gefühlt. Ne? So, da sage ich, das ist völlig in Ordnung. Wir müssen über keins dieser beiden Themen reden. Ne?
Super.
Ihr auf der Bühne, aber weißt du dann, also manchmal hilft das, wenn es hart und pointiert ist, darf es auch mal wehtun.
Und wenn es keine, ich finde immer, wenn es keine Bewegung gibt oder wenn es zu passiv, also wenn ich keine Spannung bei, oder keine Interaktion habe, dann finde ich auch, aggressiven Humor bringt halt Spannung rein, ja? Und sozialer Humor nimmt halt Spannung raus.
Stimmt, also das ist halt so dieser Regler, ne? Dass du so ein bisschen,
dass man so ein bisschen experimentieren kann zwischen, oder auch, was brauche ich morgens vor dem Badezimmerspiegel? Also so tatsächlich.
Unterschiedlich, ne?
Das kann, ich brauche vielleicht auch mal was Liebevolles und manchmal geht es mir gut und dann kann ich auch härter, ja? Dass, dass Humor weich sein darf und hart und dass man dazwischen relativ viel Freiraum hat im Experimentieren.
Ich finde, das Schöne ist ja sowieso...
IT-Security ist wie Impotenz. Das, finde ich, kann ich gleich im nächsten Vortrag auch mal in Anlehnung an dich...
Viel Spaß damit, ja. Das funktioniert sehr gut.
Kann da, ich dich gleich mal...
Da hast du Gesichter, wo du auf einmal hast... Das ist ein Ding. Und das Ganze ist ja... Das Interessante finde ich ja, dass das Humor ja etwas ist, was der Mensch auf der Bühne, der Comedian, der triggert das ja nur und das entsteht ja in deinem Kopf. Und zu viele Leute machen Dinge, die dann so, ich sag so, offensichtlich lustig sind und erzählen halt auch zu viel, aber das kennst du ja selbst mit den ganzen Techniken. Und ich würde mal Leuten raten, so, macht mal mehr so, dass die Bilder in den Menschen, also in deren Köpfen entstehen. Weil das sind die besten Sachen. Ne? Es gibt viele Comedians, die ja genau damit arbeiten, die eine Geschichte auch nicht, also die sparen sich die Punchline, weil jeder die Punchline in seinem Kopf zusammenbaut. Ne? Die sind schon das. Und das ist genial. Also das ist so, trau deinem Publikum was zu und lass das in deren Köpfen entwickeln. Ne? Das kann ja auch so eine Sache sein. Also so Humor ist einfach so geil, weil er überall stattfindet.
Ja. Weil ihn auch jeder mag und ich finde, es ist ein totales Schmiermittel auch für inhaltliche Themen. Ja,
mega. Und das
mögen einfach alle Humor. Ich kenne keinen Mensch, der Humor nicht mag.
Nee, Leute, also ich glaube, dass der Grund geht sogar noch ein bisschen weiter zurück, dass Leute mögen oder Menschen lieben Geschichten. Wir lieben Geschichten.
Das Lagerfeuer und die...
Ja, und es ist tatsächlich, der Unterschied ist ja, das wirst du in deinem Training ja wahrscheinlich auch feststellen, dass also eine gute Geschichte und dass es dann Humor wird und Comedy wird, das liegt manchmal nah beieinander. Das ist manchmal nur die Pause an der richtigen Stelle. Das ist manchmal nur das Hauptwort ans Ende des Satzes gestellt. Ne? Es ist manchmal nur so eine Kleinigkeit und also in jeder richtig guten Geschichte steckt eigentlich auch Comedy drin, wenn man sie etwas anders erzählt.
Und das finde ich immer was Leute zu mir kommen, auch oft Menschen, die sagen, Frau Mann, ich bin gar nicht so witzig, ich kann nicht so gut Witze erzählen. Was für mich halt total schmal, sozusagen Witze erzählen ist so eins von 50.000 Möglichkeiten, Humor zu machen. Und ich dann oft in diese... sie dann Geschichten erzählen lasse und man merkt, wie schnell jemand unterhaltsam ist und echt guter Geschichtenerzähler und auch echt witzig, auch wenn er keinen Witz erzählen kann. Ja? Und das, ich sage auch, Witz erzählen kann man üben, ist oft auch eine Frage von Bequemlichkeit. Ja, also so Leute sind oft bequem und sagen, oh nee, den übe ich jetzt nicht 2000 Mal. Wo ich sage, naja, aber wenn du ihn gut erzählen willst, musst du ihn halt auch mal üben. Aber so oft sind sie viel besser im Geschichtenerzählen und es ist oft so eine Ecke, jeder erzählt irgendwie am Hoftor eine Geschichte, was ihm gestern passiert ist und die dann auch übertrieben
und lustig und komisch. Die kann übertrieben, einfach ein bisschen, ein bisschen was. Ja. Ich finde das auch sehr lustig, wenn das gibt ja Leute, die sagen so, ey, ich glaube, Comedy könnte ich auch, ne? Ich bin so, also wenn ich auf Partys bin, erzähle ich immer Dinge, dann finden Leute das lustig. Dann ist man gerade, wenn ich diese Menschen kenne, dann denke ich mir so, das ist richtig, Digga. Aber diesen Witz, ich meine, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre, den erzählst du doch auf jeder Party und du achtest jedes Mal darauf, wie diese Geschichte noch besser wird und du hast sie ausgefeilt. Das heißt, wir haben hier vom Prinzip her nicht einfach irgendeine Geschichte, die du erzählst, sondern wir haben hier ein Comedy-Bit, was du über Jahre ausgearbeitet hast und an verschiedenen Publikum getestet hast.
Und ich habe auch verschiedene, also ich habe Speakerinnen, die sind im Kaffeegespräch total witzig. Ja. Also sobald sie auf die Bühne gehen, ich hatte auch mal einen Rechtsanwalt in einer Roadshow, der war vielleicht, weiß nicht, 30, 32, der war ein totaler Schelm, wirklich witzig so im Gespräch. Und der geht auf die Bühne und hält einen juristischen Vortrag und ich denke so, wo hat er denn seinen Schelm gelassen? Und ich hatte wirklich über drei Veranstaltungen mit ihm eine knallharte Diskussion, dass er sagt, nein, ich bin zu jung und das ist mein Fachgebiet und ich mache mir damit die Seriosität kaputt, ich kann das nicht. Also dieses Schelmische dann mit auf die Bühne zu kriegen. Ich habe auch viele Profis, die sozusagen im Zweiergespräch einen schönen Humor haben. Das ist ja auch jeder Mensch. Und sie sich nicht trauen oder es nicht können oder nicht wissen, wie sie das dann auf die Bühne kriegen. Also von daher finde ich das toll, was du mit dem D-Slam leistest, Leute auf die Bühne zu holen, die gar nicht unbedingt so mega viel Bühnenerfahrung haben und dann auch zu gucken, benutzen sie Bilder, benutzen sie Geschichten.
Ja.
Hast du einen tollen Job.
Dankeschön. Das Schöne ist auch zu sehen, was mich dann immer wahnsinnig stolz macht. Stolz ist ein schwieriges Wort, auf was ist man stolz? Aber da bin ich wirklich stolz drauf, dass es Leute gibt, die ich das allererste Mal auf die Bühne geholt habe, die keine Erfahrung hatten und die dann danach auf verschiedenste Events gebucht werden. Das ist immer so ein riesengroßer Erfolg. Ich denke so, ja cool, und wo ist er das erste Mal aufgetreten? Dankeschön. Cool. Freut mich einfach. Also weil ich mir, da bin ich dann auch uneigennützig und sage so, cool, die Welt braucht mehr so Leute auf der Bühne. Und ne, dann, wenn alle Spaß dran haben, ist das gut. Und immer, wenn ich es geschafft habe, jemanden draufzuholen. Es gibt auch Leute, die haben das einmal gemacht, haben gesagt, ja, ich habe es mal gemacht, aber nicht so meins.
Muss ich gar nicht so.
Ne, habe ich mal gemacht, aber muss auch jetzt nicht. Also, es gibt beides.
Aber du holst sie alle ein bisschen aus der Komfortzone.
Total. Das macht riesig Spaß.
Humor, Cybersecurity, einen coolen D-Slam, alles aus Leipzig,
Sachsen. Ja, wichtig immer noch tatsächlich, du hast es auch, ich habe das aber auch vom Narrativ ein bisschen zu sehr, der D-Slam ist nicht nur Cybersecurity, das ist ganz wichtig. Das war er.
Das habe ich
ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig.
Ganz verschiedene, ja,
sag genau. mal. Es hat angefangen mit Cybersecurity. Weil ich dachte, da müssen wir besonders gut kommunizieren. Ich habe aber festgestellt, dass ich Cybersecurity und IT und Digitalisierung nicht voneinander trennen lässt. Also ganz oft stellst du fest, okay.
Die schwarze Seite der KI hattet ihr jetzt letztes Mal
ja, auch. Ja, das ist auch.
Eins von vielen.
KI ist nur IT.
Ja.
So. Und dass du ganz oft sagst, okay, wir haben da Cybersecurity, da gibt es ein Problem, aber das ist dann meistens in der IT verankert. Mhm. Und wenn ich digitalisiere, habe ich auch immer, dass ich analoge Prozesse, ich sage mal, ich hole den Aktenordner raus, der da bei mir sicher war und ich mache das jetzt, ich digitalisiere das und dann steht das irgendwo digital im Internet und ich kann es abrufen, dann habe ich also auch wieder ein Cybersecurity-Thema. Also diese drei Themen sind so aneinander verschmolzen, dass wir sagen, das kann man nicht voneinander trennen, das wollen wir auch nicht voneinander trennen. Also IT, Digitalisierung, Cybersecurity gehören zusammen und deswegen sind das auch die drei Bereiche, die beim D-Slam abgedeckt werden, weil wir haben ja gehabt, so Cybersecurity, dass Leute gesagt haben, ja, das ist nicht so mein Thema, wobei das eigentlich keiner wirklich von sich behaupten kann, aber
Da arbeiten wir noch dran.
Aber genau, jetzt sind wir einfach so, dass wir sagen können, so, das ist grundsätzlich was für jeden. Und mein Anspruch ist halt auch, dass da jeder was mitnimmt. Also wenn ich selber gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne auch auf Science Slams. Peter Thieler, ich habe keine Ahnung davon, ne?
Ja,
ich habe keine Ahnung, aber ich finde es super, super gut. Und was mich wahnsinnig freut, ist, wenn ich ein bisschen mehr, also ich gewinne so ein Grundvertrauen in Wissenschaft rein. Da sitzen krasse Leute, die da tolle Dinge machen und sie können darüber sprechen, so dass ich das verstehe, finde ich ganz toll. Und was ich auch ganz toll finde, ist, wenn ich bei so einem Science Slam so irgendwie eine Aussage mitnehmen kann, die ich bei der nächsten Party zum Klugscheißen verwenden kann. Mhm. Ne?
Das ist immer was bringt.
Oder? Irgendwie das
so
ist so
fünf wissenschaftliche Vorträge, ja, die man
das,
irgendwo beim Smalltalk.
Genau, und wenn das so ist, dass Menschen.
Wenn wir das für die IT auch noch hinkriegen,
genau,
dann wäre das ja schon eine gute.
Menschen müssen über IT reden. Mhm. Wir reden nicht drüber, das ist das Problem.
Zu wenig.
Wir setzen das voraus, jeder arbeitet damit, aber wir reden nicht. Ich nehme mal gerne das Beispiel, das Automobil verwendet nicht mehr jeder, aber früher hat das jeder verwendet. Und wenn man sich das überlegt, wie viele Leute, selbst die einfach nur einen Führerschein gemacht haben, was die alles wissen über Reifenwechsel und dass sie ihre Scheibenwischer machen müssen und Kühlflüssigkeit nachfüllen, die sind da voll drinne. Ne? Und die wissen, okay, wenn irgendwas im Auto nicht geht, dann ist wohl die Sicherung. Und also da haben wir ein Selbstverständnis drinne. Die sind als Kinder auf dem Schulhof, haben wir Verkehrserziehung gemacht. Mhm. Ne? Sind da mit dem, kennt das alle, ne?
Ja.
Mit dem Fahrrad und mit dem Catcar sind wir da rumgefahren und haben Verkehrserziehung gemacht. Das heißt, wenn diese Leute dann später einen Führerschein machen, dann sind die drin. Die sind in dem Thema. Die wissen, ich gehe über die Straße, kann ich überfahren werden, ich gucke links, rechts, links, gehe dann erst rüber. Und in der IT sind wir da überhaupt nicht. Gar nicht. Wir sprechen nicht drüber, wir haben es keinem beigebracht. Aber wir erwarten jetzt, dass es alle machen und es alle auch noch sicher machen. Was für ein Blödsinn.
Ich hatte gerade auch im Podcast die Julia Freudenberg mit der Hacker School, die ja auch quasi in die Schulen geht,
ja,
und so ein erstes Programmieren austestet. Du hast heute einen Post gemacht, ne? Schenkt deinem Kind keine Konsole zum Spielen, wo,
genau,
er irgendwie abdriftet, sondern schenkt ihm einen Computer.
Ja.
Haben wir auch gerade gemacht, ne? Und haben uns Word und Excel angeguckt. Es gibt ein Städtespiel auf diesem Computer.
Ja.
Und also wir werden auch jede Woche gefragt, ob wir irgendeine neue App, wo ich auch dauernd Nein sage, aber so dieses Heranführen an die Normalität, die man später haben wird, weil man ja auch irgendwann den Umgang mit einem Telefon oder einem Computer lernen muss in der Dosis,
ja,
in der man es dann braucht. Jawohl, Reinhold Horst Hermann Nawort. Ich verlinke euch auf jeden Fall Rainis LinkedIn-Profil, wo man Unterhaltsames zur IT kriegt, mit in den Shownotes. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ja. Wir würden noch 13 Stunden, also wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier noch weiter interessiert, uns angucken oder noch weiter zuhören, dann reden wir auch noch 13 Stunden weiter. Ja. Das machen wir bei Gelegenheit. Aber für heute, für die heutige Podcast-Folge, danke ich dir erstmal total.
Sehr gerne.
Dass du bei mir zu Gast warst.
Wunderbar. Ja, vielleicht, genau, wer sagt, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Der nächste D-Slam findet am 3. Juli in München statt, im Wirtshaus am Schlachthof. Ganz tolle Location. Wieder großartige Slammer. Also wird, glaube ich, ein tolles, tolles Sommerfest, was wir da mit, ja, mit dem IT-Slam auf die Beine stellen.
Und auf der Website auch ganz süß, ne? Wenn Mutti bezahlt, wird man es selber bezahlt, wenn das Unternehmen investiert. Also es lohnt sich auch, einen Blick auf eure...
Ja, das ist genau, vielleicht auch ganz wichtig noch zu sagen, wenn man sonst sagt, okay, IT und IT-Veranstaltung, schön, dass wir nochmal drüber sprechen, ist, das Ganze findet als Abendveranstaltung statt, ist auch wichtig, ne? Also da kann keiner sagen, so, ja, mein Chef will aber nicht, dass ich da hingehe, weil ich arbeiten muss, da gehst du nach Feierabend.
Ich kann tagsüber nicht.
Genau, ich kann tagsüber nicht. Nee, deswegen ist es halt eine Abendveranstaltung. Und wir sind halt auch, wir sind Kleinkunst, das heißt, wir orientieren uns auch an Kleinkunstpreisen. Und ob ich jetzt mir meinen Lieblingskomedian angucke, ins Kino gehe oder zum D-Slam, das macht keinen Unterschied.
Das ist ein gutes Abendprogramm.
Ja.
Du verrätst uns aber noch nicht, wann das nächste Mal in Leipzig ist. Das würde ja sozusagen, wir senden heute aus Leipzig.
Das wissen wir noch nicht so genau. Also das wissen wir noch nicht genau.
Werde ich Ihnen jetzt weiter fragen für alle, die, aber wir haben ja also auch tatsächlich ganz bunte Zuhörer.
Ja, wir haben Newsletter, ne? news.dslam.info, der ist auch wirklich, ich hasse Newsletter, persönlich. Also ich gehe mal zum Abmelden.
Ich auch. Ja, genau.
Wir schreiben auf diesen Newsletter auch wirklich nur, weil es was zu erzählen gibt. Also sehr, sehr selten und mal sehr konkret. Aber wann halt zum Beispiel der nächste D-Slam wo ist, kann man dann da erfahren.
Kann man sich
da und wer denn da auftritt. Ja. So, ne? Das sind die einzigen Sachen, die wir da preisgeben. Genau. Wir wissen, dass wir Anfang nächsten Jahres nach Berlin wollen. Die Hauptstadt ruft.
Und ihr habt tatsächlich auch viele von den Vorträgen auf dem YouTube-Kanal. Den verlinke ich auch nochmal,
so
dass man sich die Themen der letzten Jahre auch wirklich gut angucken kann. Wie gesagt, ich war auch noch nie live da und bin schon sehr, hab das Gefühl, euch schon gut zu kennen.
Sehr gut. Das funktioniert dann. Prima.
Danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.